herzlich willkommen zu Versorgungsforschung Wissen to go. Heute behandeln wir ein pflegerisches Thema. Unsere heutige Gästin, eine Expertin für psychiatrische Pflege, berichtet über ihre Perspektive auf Gewalt in der Pflege, von Pflegefachpersonen ausgehend auf PatientInnen. Es handelt sich dabei um Veronika Randl, eine Fachpflegerin für Psychiatrie, ausgebildete und zertifizierte Safe-Words-Trainerin sowie Stationsleiterin einer beschützenden psychiatrischen Station. Kurz noch zu mir, eurer Gastgeberin im Perfekt. Ich bin Joni Sümpel, Pflegewissenschaftlerin BSC, selbst auf einer beschützenden Station in einer Psychiatrie tätig und dementsprechend liegt mir dieses Thema auch persönlich sehr am Herzen. Auch wenn heute eine Pflegeexpertin zu Wort kommt, handelt es sich doch um eine Problematik, die in der medizinischen Versorgung allgegenwärtig ist. Ich kann die Folge euch dementsprechend auch sehr ans Herz legen, wenn ihr keinen Bezug zur Pflege habt, aber trotzdem im Gesundheitswesen tätig seid. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der heutigen Episode. Heute sprechen wir über Gewalt in der psychiatrischen Pflege gegen Pflegeempfängerinnen. Ich bin Leonie Sünkel, Pflegewissenschaftlerin BSC und auch jetzt Studierende des Masterstudiengangs Versorgungsforschung und Management. Mein Gast heute ist Veronika Randl. Möchtest du etwas zu deinem beruflichen Werdegang erzählen? Was bringt dich heute hierher?
Hallo Leonie, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch.
Ja, also zu meinem Werdegang. Ich habe 2018 die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin noch abgeschlossen, war dann einige Jahre fest auf der Station für Menschen mit einer Abhängigkeit und einer Doppeldiagnose und habe dann in den Jahren danach meinen Praxisanleiter gemacht, meinen Safe-Words-Trainer und dann von 22 bis 24 meinen Fachkrankenpfleger für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Und jetzt seit letztes Jahr Oktober arbeite ich wieder auf der beschützenden Aufnahmestation mit Doppeldiagnosen und seit Juni diesen Jahres bin ich jetzt als Stationsleitung tätig.
Herzlichen Glückwunsch!
Dankeschön!
Nun, was war denn die Geburtsstunde deiner Karriere in der psychiatrischen Pflege?
Darf ich ganz kurz drauf machen? Die Geburtsstunde eigentlich war, als ich noch relativ jung war, weil meiner Familie einige psychische Erkrankungen adorsern und meine Tante hat an oder leidet immer noch an Schizophrenie. Und ich habe das damals immer nie verstanden, warum die Verhaltensweisen so seltsam waren, als Kind ja nicht verständlich. Und das war so das erste Mal, dass ich so den Kontakt zu Menschen mit psychischen Erkrankungen gehabt habe. Und dann natürlich im Laufe der Zeit fallen mir immer mehr Dinge auf, die so nicht somatisch erkrankt, sondern psychisch erkrankt sind. Und dann war irgendwann noch der Ausbildung zur Industriekauffrau und mir dachte, nee, ich möchte in diese Richtung gehen, die interessiert mich und die fasziniert mich.
Schön, schön. Und was treibt dich beruflich an? Hast du so Kernthemen, die dich richtig beschäftigen? Abgesehen von dem wunderbaren Thema, das wir uns heute anschauen.
Ja, also da würde ich gerne unterscheiden zwischen einem als Pflegeperson. Beruflich, wenn man in diesem Sektor arbeitet, ist es ja ganz, ganz früh, geht es um das Thema Beziehungsarbeit. Also wie ist unsere Haltung und was für einen Einfluss hat unsere Arbeit eigentlich auf den Patienten? Und es ist ja auch der Bereich psychiatrisch, in der wir sehr viel Wirkung haben durch das, wie wir sagen, wie wir sprechen, was wir mit Patienten bewegen können. Und mich fasziniert in der Psychiatrie das stärkenorientierte Arbeiten, dass der Patient und die Patientinnen einfach selber schon die Stärken besitzen und die Fähigkeiten und wir können einfach nur sozusagen sie unterstützen dabei, dass sie es auch nutzen. Genau, also das ist eigentlich so der Hauptpunkt als Pflegeperson und also den Menschen als Individuum zu sehen und ihn ganzheitlich auch zum Schauen und nicht nur die Erkrankung, sondern der Mensch mit seiner Erkrankung. Und als Stationsleitung natürlich, dass die Station mit dem Team, wir haben ein sehr, sehr tolles Team, die gute Fähigkeiten besitzen, zwischenmenschlich sehr, sehr stark sind und dass man diese Stärken nutzt und einfach die Fähigkeiten ausbaut auch und die Professionalität weiterbringt und dass die Versorgung für die Menschen psychiatrisch einfach sich weiterentwickelt.
Das passt auch sehr gut zu dem heutigen Thema, finde ich. Also gerade der Fokus, was die Beziehung zu den pflegeempfangenden Personen angeht. Dann würde ich gerne einmal zum Thema Gewalt in der Pflege übergehen. Ich habe mal, jetzt kommt eine dunkelgraue Quelle, von einem Gewaltbegriff gelesen. Und zwar, da war die Definition, Gewalt ist, wenn etwas kaputt geht. Würdest du sagen, in dem Kontext können wir mit der Definition arbeiten?
Ja, wenn etwas kaputt geht, ob es sichtbar ist oder nicht, ist die Frage. Mhm. Und ob das wahrgenommen wird von denjenigen, ob etwas kaputt geht. Ich weiß nicht genau, ob du nachvollziehen kannst, was ich gerade damit meine.
Ja, und deswegen
glaube ich, gehen wir wahrscheinlich lieber auf deine Definition weiter. Ich hab versucht, mir ein bisschen so einen theoretischen Rahmen aufzubauen, aber das ist gar nicht so leicht bei Experteninterviews, das merke ich gerade. Ich bin aber gespannt. Sag mal, wo begegnest du denn Gewalt in der Pflege? Was bedeutet für dich Gewalt in der Pflege? Noch kurz für die Hörer unter der Prämisse, dass es sich um psychiatrische Pflege handelt. Also wir sprechen gerade nicht über die Somatik, auch wenn es Themen gibt, die sich sicherlich ausweiten ließen.
Gewalt in der Pflege fängt bei mir ganz viel beim Denken an. Wie, mit was für einem Gedanken gehe ich in die Arbeit? Was halte ich von dem Menschen, der mir gegenübersteht? Wir haben ja in der Psychiatrie und besonders bei Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung und zusätzlich noch Doppeldiagnosen ja ganz viel Stigmatisierung. Also wir haben Schubladendenken und dahingehend ja auch durch die Stigmatisierung von uns, von außen, bewirkte Selbststigmatisierung beim Patienten. Also bedeutet, damit fängt es an, besonders in der psychiatrischen Pflege, wie sehe ich den Menschen? Nehme ich ihn für voll? Ist er wirklich ein wertvoller Mensch für mich? Und muss ich ihm respektvoll und wertschätzend gegenübertreten? Oder gebe ich ihn in eine Gruppe rein, eine Schublade rein? Und dann beginnt es, wenn ich auf die Station gehe, wie ist mein Auftreten? Bin ich jetzt jemand, der mit dem Schlüssel die ganze Zeit irgendwie rumspielt? Oder bin ich jemand, der breitbeinig mit verschränkten Armen dasteht? Was für Sprache nutze ich? Wie kommuniziere ich? Bin ich jemand, der sagt, sie müssen und das darf nicht sein und es gibt sonst Konsequenzen? Oder ist es ein Miteinander? Und also diese Abläufe, die einen ganzen Tag über sind, für mich ist Gewalt in der Pflege einfach so ein ganz starkes Zeichen von Überforderung, von Angst. Denn ich denke, Gewalt ist nicht nötig, wenn man sich seiner bewusst ist und weiß, okay, wie kann ich die Situation lösen, sondern einfach nur, wenn gewisse Faktoren, ob es jetzt eigene oder externe Faktoren sind, einfach zu viel Gewicht haben und ich nicht mehr weiß, wie ich in der Situation handeln soll. Genau, und wir sind halt einfach dazu gezwungen, einfach in der Pflege bei uns ganz besonders immer so eine Balance zu finden zwischen medizinisch notwendig und der Selbstbestimmung des Patienten. Also medizinisch notwendig haben wir in der Psychiatrie, ja, en masse. Wir haben Patienten, die vielleicht gerade nicht die Realität haben, die wir haben, die veränderte Realitätswahrnehmung haben oder fremd- oder eigengefährdend sind. Und ist es dann Gewalt oder ja, es ist Gewalt, wenn ich dann eine Medikation zum Beispiel verabreichen muss oder ihm mehr dazu dränge, weil ich weiß, okay, es könnte vielleicht sonst Konsequenzen für seine Gesundheit haben. Oder muss ich ihm es so lange anbieten und vielleicht sogar Konsequenzen für ihn in Kauf nehmen, damit die Selbstbestimmung bestand, also bestehen bleibt?
Und hast du noch mehr konkrete Situationen für mich, in denen du Gewalt gegen PatientInnen, unabhängig dessen, ob da eine Intention dahinter bestand, das Thema Intention ist in dem Kontext auch nochmal ein bisschen schwierig, noch mehr Situationen in der täglichen Versorgung, die du beobachten kannst?
Es gibt eigentlich sehr viel, da kann man sich einfach nur einen Tag auf die Station stellen, dann weiß man eigentlich, wie viel Gewalt angewendet wird im Kleinen und im Großen. Es fangen wir schon, wie es eine beschützende Aufnahmestation bedeutet. Wir haben keine Patienten oder wenig Patienten, die jetzt direkt freiwillig zu uns kommen, immer wieder. Aber ein Großteil ist einfach wirklich mit Artikel 12, also dem Artikel, mit dem die Polizei Patienten zu uns einweist, wegen Fremd- oder Eigengefährdung oder durchs Landratsamt. Bedeutet, sie sind ja schon gewaltvoll zu uns gekommen und haben im Endeffekt keine Freiwilligkeit in dem Sinne gehabt, um wirklich Therapie oder das Angebot anzunehmen. Wir haben einfach unsere personellen Ressourcen, wenn die vorhanden sind, dann können wir Spaziergänge leisten, dann können wir Gespräche anbieten, dann können wir Therapie anbieten. Wenn es nicht der Fall ist, dann sind wir aufgrund dieser nicht vorhandenen oder schlecht geplanten Ressourcen dazu gezwungen, dem Patienten nicht das zu geben, was er eigentlich verdient hat und eigentlich ihm damit ja nicht die benötigte Therapie zu geben, was ja auch wieder Gewalt ist, weil wir uns entscheiden, okay, meine Priorität ist jetzt andere und ich nutze das nicht. Wir haben Medikamentenausgabe, wir haben die manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig ist, wenn es ja wirklich explizit auf Notfallsituationen geht. Wir haben unsere Tagesabläufe, die Schlaf- und Tag-, Nacht- und Tag-Rhythmus, der einfach von uns bestimmt wird. Wir geben vor, wie hat der Tag auszusehen. Klar gibt es gewisse Freiräume, aber wir bestimmen das, weil es natürlich irgendwo einen Nutzen hat, einen Sinn hat, warum ein Tagesablauf wichtig ist, um einfach dieses System am Laufen zu halten und einfach irgendwie damit arbeiten zum Kinder. Aber wir geben das eher nach vor. Das sind so die Strukturen, die einfach da sind und an denen wir uns anpassen und besonders der Patient anpassen muss in seiner Erkrankung. Und dann natürlich auch Telefonate, Kontakte nach außen. Sie sind immer davon abhängig, die Patientinnen, ob wir Zeit haben, ob wir Möglichkeiten haben, mit ihnen rauszurufen, wenn sie jetzt vor allem das Mobiltelefon haben. Also wir schränken sie auch ein, je nachdem, ob wir die Möglichkeiten haben. Genau. Und eigentlich ist jeden Dog, in den ein Mensch nicht bedürfnisorientiert sich geben kann, beziehungsweise seine Bedürfnisse befriedigen kann, ja irgendeine Einschränkung, eine Art von Gewalt, weil er ist, hat nicht die Möglichkeit, das anzuwenden oder auszuleben, was er gerade benötigt.
Danke für den umfassenden Überblick. Sehr konkrete Beispiele. Ich möchte auch noch was hinzufügen. Das ist jetzt nicht annähernd so schön einsortiert, wie du das jetzt eben gemacht hast. Aber das Infantilisieren, ja, dass man das, dieses Verniedlichen, Verkindlichen in der Sprache, das ist, oder auch das Duzen, ja, vorausgesetzt, das hat jetzt keinen therapeutischen Effekt, dass man das jetzt vielleicht mit einem Menschen mit Demenz oder so, kann man auch darüber streiten, ob das überhaupt, inwieweit das indiziert ist. Aber beispielsweise dieses Duzen, das erschafft ja auch Machtverhältnisse. Also, was heißt Machtverhältnisse? Ohnmacht. Das fand ich auch sehr interessant in Vorbereitung auf das. Das wollte ich jetzt nur so einwerfen für die Hörer. Ist ja auch in der Gesundheitsversorgung allgemein präsent. Infantilisieren, nehmen wir unsere pflegeempfangenden Personen auf Augenhöhe wahr. Und das, was du gesagt hast, zählt da definitiv dazu. Macht und Ohnmacht, auch sehr interessant. Jetzt interessiert mich, wie gehst du präventiv gegen Gewalt gegen PatientInnen vor?
Also im Rahmen der Stationsleitung natürlich die Ressourcenplanung. Ich schaue, dass das Personal richtig eingeteilt ist, dass wir stärkenorientiert arbeiten, dass ich weiß, okay, ein Patient mit dem Bedürfnis gerade oder mit der Erkrankung ist jetzt vielleicht bei einem Kollegen eingesetzt, wo ich weiß, der hat da einfach mehr Geduld, der ist da sensibler, der kann sich darauf einlassen, um dem gerecht zu werden. Wir haben auch in unserem Klinikum oder wo ich gerade arbeite, als SafeWords-Trainerin, ja das Projekt SafeWords, was sich ja hauptsächlich um das Thema Gewalt und Machtmissbrauch in der Pflege oder an sich multiprofessionell gegenüber den Patienten davon handelt. Und wir sind jetzt auf der Station eben gerade dabei, alle 10 Interventionen einzuführen. Ich weiß nicht, inwieweit ich das ausführen soll.
Du kannst es gerne mal kurz anschneiden. Beispielhafte Interventionen.
Zum Beispiel ein Beispiel ist die Intervention Sicherheit bieten. Wir haben auf der Station ja oft eine Atmosphäre, die einfach Angst einflößt, die nicht nur für den Patienten, sondern auch für das Personal oft das Gefühl von Unsicherheit vermittelt. Es ist laut, es ist hektisch, man sieht vielleicht irgendwo ein Fixierbett, man sieht gewisse Utensilien, die vielleicht einfach man selber nicht versteht. Man hat mit vielen verschiedenen Krankheitsbildern zu tun, die verschiedenste Symptome zeigen und das kann Angst machen, besonders wenn man noch nicht häufig in der Psychiatrie war oder einfach unerfahren in dem Moment ist. Und Sicherheit bieten zum Beispiel ist dann, diese Intervention kann beinhalten, dass in jeder Schicht jeder Teilende des multiprofessionellen Teams sich beim Patienten vorstellt und sagt, hallo, ich bin zum Beispiel die Frau Randl, ich bin heute Nachmittag für Sie da und von dieser und dieser Uhrzeit, wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie auf mich zu. Oder zum Beispiel Geräusch, Kulissenpaneelen, dass einfach die Lautstärke auf der Station nicht so laut ist oder dass Fixiergurte nicht auf dem Schrank aufbewahrt werden, sondern in einem separaten Raum, dass die Patienten, die nicht in diese Situation kommen müssen, Gott sei Dank, dass die einfach gar keine Berührungspunkte mit dieser Seite der Psychiatrie haben, sondern dass sie einfach davor bewahrt werden. Und ganz wichtig da, präventiv, sind eigentlich die 2 Interventionen verständnisvolle Kommunikation und positive Kommunikation. Positive Kommunikation fängt bei der Übergabe an. Wie spreche ich? Wie formuliere ich Sachen? Bin ich äußere ich vielleicht nur die negativen Sachen des Patienten, wenn zum Beispiel eine stressige Geschichte war, ja okay, der Patient war halt herausfordernd. Was hat er denn Gutes gemacht? Hat er vielleicht halt das erste Mal geschafft, sein Zimmer aufzuräumen? Ist ja auch was Positives und damit gibt man einen positiven Effekt an die nächste Schicht weiter und auch für die eigene Haltung gegenüber dem Patienten. Und verständnisvoll bedeutet einfach nicht direkt Nein zu sagen, sondern okay, wir probieren es. Ich sage einer, wie wir das vielleicht probieren könnten, was unser Lösungsvorschlag gerade ist. Sie können auch was sagen, aber dieses Nein einfach aus der Kommunikation rauszunehmen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Es gibt Situationen, da funktioniert es nicht anders, aber in 90% der Fällen erstmal schauen, geht es vielleicht doch.
Total tolle Intervention. Also SafeWords ist höchst spannend. Da gebe ich jetzt kurz einen Verweis an die Hörer. Es gibt auch vom Übergabe-Podcast, auch vom pflegerischen Podcast, eine Folge zum Thema SafeWords mit einem der Wissenschaftler, der SafeWords in Deutschland implementiert hat. Ich finde die Intervention Sicherheit bieten so toll, die ist so wichtig, das müsste man in jeder Klinik implementieren, meiner Meinung nach. Gerade dieses, was ich auch nochmal doppelt unterstreichen möchte, dieses Benennen einer Bezugsperson, das müsste an jedem Ort, an dem Gesundheitsversorgung geschieht, müsste eine Bezugsperson klar benannt werden, die auch diese Verantwortung so benennt bei dem Patienten, Patientin. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und meine Lieblingsintervention möchte ich jetzt auch noch kurz nennen. An Erwartungen klären. Mhm. Finde ich auch super wichtig zu sagen, was habe ich denn, was ist mein Ziel, was habe ich für Erwartungen an Sie? Oder Sie an mich, ganz wichtig, Sie an mich.
Und auch den sprachlichen Unterschied zu setzen zwischen Regeln und Erwartungen. Was Stationsregeln gibt es? Zum Beispiel, dass nicht auf den Zimmern geraucht werden darf, aber die Erwartungen, die ja einfach, sondern nicht so wie in der Schule, es gibt Regeln. Und ich setze den Patienten oder die Patientin wieder auf eine Stufe hinab und ich bin in der Erziehung, sondern wir sind ein gemeinschaftliches Miteinander. Also ich habe Erwartungen und keine Regeln. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja.
Was ich da sprachlich so spannend finde, auch wie du mir das so darlegst, ich finde, wenn ich von Regeln weggehe und von Erwartungen spreche, gehe ich weg von der Institution und mehr auf uns als Gemeinschaft. Und diese Abneigung, die Institution, die einen hier festhält, das ist ja die Frage, wer ist die Institution, wir sind die totale Institution, wir sind das. Aber wegzugehen von diesem Institutionsbegriff, von den Regeln der Institution und zu sagen, das sind unsere Erwartungen als Gemeinschaft, weil wir bewegen uns hier in einem System. Wenn ich mal falsch interpretiere oder so, das ist nicht meine Meinung, nicht teils, dann sag mir das, aber ich finde das höchst spannend. Also ich gehe da, ich denke da so vor mich hin und denke, ach, das ist spannend.
Ja, es ist auch total, das ist das Thema an sich, es kann mal stundenlang drüber quatschen.
Ja, da, oh Gott, da, ich verlaufe mich da auch so gern drin. Dann lass uns doch mal weiterziehen. Oder hast du noch einen Punkt dazu?
Ja, an sich nur die ganz wichtige offene Fehlerkultur. Also wenn Gewalt passiert auf der Station und wie man präventiv dagegen antreten möchte, ist, dass ich darüber spreche, wenn ich Gewalt angewendet habe. Es muss nicht bewusst sein, es kann unbewusst sein, aber in beiden Fällen ist es wichtig, dass ich sagen kann, okay, mir ist das gerade passiert und ich möchte nicht mehr, dass mir das passiert. Ich möchte aktiv das offen kommunizieren, das war jetzt ein falsches Verhalten von mir und möchte auch gerne von außen dann vielleicht Vorschläge oder gemeinsames Sprechen darüber im Team, wie kann das nicht mehr passieren. Dass man in diesen Situationen, besonders in Krisensituationen, danach bespricht, was war los, warum ist es passiert und wie hätten wir es vielleicht anders machen können. Und natürlich damit einhergehend auch die Schulung der Kollegen, also die fachliche Weiterentwicklung, dass man die Kompetenzen steigert und sagt, okay, wie könnte man beim nächsten Mal das schaffen? Braucht sie vielleicht irgendeinen Input, braucht sie Informationen, wie man das machen kann?
Mega. Das ist tatsächlich auch die nächste Frage, auf die ich hinaus wollte. Das wäre jetzt richtig schade gewesen, wenn ich dir das jetzt vorweg, also wenn ich das jetzt unterschlagen hätte. Fehlerkultur. Also das waren ja jetzt dann eigentlich schon Empfehlungen, was Pflegende machen können sollten, wenn ihnen das bewusst geworden ist. Hast du trotzdem noch was hinzuzufügen?
Man kann eigentlich fast alles von diesen Dingen präventiv machen, was aber dann, wenn es soweit ist, und es ist Gewalt ausgeübt worden, finde ich, ist es nur wichtig, dass man sich selber reflektiert. Dass man sich anschaut, okay, klar, davor war das sozusagen im Außen kommunizieren, aber sich mal innehält und überlegt, wie würde ich mich fühlen, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Und auch wenn der Perspektivwechsel dann nicht zu einer Lösung kommt, weil ich sage, okay, für mich wäre das nicht schlimm gewesen, trotzdem akzeptieren, dass es Gott Gewalt war. Und es ist auch in dem Moment nicht falsch verstehen, nichts Schlimmes, sondern ich muss das akzeptieren, dass ich Fehler mache. Und es ist in Ordnung, weil ich mag ja daraus lernen, aus dieser unbewussten Inkompetenz raus zum Thema, um irgendwann einfach meine Profession irgendwie zu verbessern. Und dann natürlich, wenn ich einen Fehler begangen habe oder Gewalt angewendet habe, mit dem Patienten sprechen. Mich entschuldigen, weil das für die Beziehung unfassbar wichtig ist, dass er sieht, er kann sich entschuldigen, weil dadurch lernt er. Weil der Patient wird bestimmt auch mal Situationen haben, in denen er nicht in Ordnung reagiert oder einfach falsch reagiert. Und damit bin ich ein Vorbild für den Patienten und kann ihm zeigen, okay, ich habe einen Fehler und das ist in Ordnung, so zu sein. Und der Patient natürlich um Entschuldigung bitten, er muss es nicht annehmen. Kann er. Und wenn dann die Beziehung aber so geschädigt ist, dass es nicht mehr geht, weiß ich das und kann sagen, okay, die Bezugspflege ist vielleicht gerade nicht der richtige Weg oder ich als Bezugspflege, sondern ich gehe weiter. Und wenn ich dann aber immer nur Fragen habe, wie ich noch Situationen von Gewalt, kann ich natürlich auch die Möglichkeiten von einer kollegialen Beratung in Anspruch nehmen. Dass man diesen Rahmen nutzt, um zu sagen, was mache ich beim nächsten Mal, je nachdem, was man sich wünscht.
Und was mache ich denn, wenn die Gewalt in dieser Situation, also ich habe eine ein etwas ausgeübt, was eigentlich Gewalt ist, zum Beispiel fixiert, eine Injektion gegeben, antipsychotisch. Ja, es war in dem Kontext war das dann interprofessionell, hat eine Indikation bestanden. Es war trotzdem gewalttätig. Ich habe nur keinen besseren Weg gefunden. Das ist das Thema. Ich habe keinen besseren Weg gefunden. Wie gehe ich das an? Wenn kann ich dann? Ist es sinnvoll, dass ich eine Nachbesprechung mache mit dem Patienten, wenn er wieder klarer ist, wenn er aufnahmefähig ist? Wie gehe ich das an? Oder
Also,
ob, ist die Frage.
doch unbedingt. Also, Nachbesprechungen bei Fixierungen sollten die Norm sein, auch bei Isolierung, egal bei was für einer Zwangshandlung, die ich ausübe beim Patienten, ob sie jetzt vom Patienten vielleicht sogar selbst gewünscht ist. Es gibt ja selbst gewünschte Fixierungen, aber auch natürlich von uns indizierte Fixierungen. Es ist immer wichtig, dass man mit dem Patienten spricht. Seine Wahrnehmung, hat er das überhaupt verstanden, was gerade passiert ist? Hat er ja, wie soll ich sagen, warum wir das getan haben, also der Grund dafür, warum wir die Fixierung für nötig behalten haben und was für Schritte haben wir davor gemacht. Dass der Patient versteht, okay, das war jetzt keine Willkür, die ich gemacht habe, sondern das war wirklich einfach aus diesem Grund, weil es nicht mehr anders, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen gewusst haben und ganz wichtig, den Patienten auch zu vermitteln oder versuchen zu vermitteln, das haben wir nicht gemacht, damit wir weniger Arbeit haben, sondern damit wir sie schützen vor irgendwas auch immer, je nachdem, was es ist, sondern oder die anderen Patienten, weil einfach gerade Gefahr bestanden hat. Und natürlich auch multiprofessionell nachbesprechen. Das ist natürlich auch wichtig. Man hat einfach verschiedene Blickpunkte, die man selber als Pflegeperson gar nicht so wahrnimmt. Man muss sagen, wir als Pflegende sind halt immer direkt an dem Patienten und die Patientinnen. Wir sind wirklich an der vordersten Reihe und müssen diese Handlungen durchführen. Also wie viele Fixierungen wir schon im Leben gemacht haben, wenn man in der Psychiatrie arbeitet, ist wirklich massiv. Irgendwann hört man auf zu zählen und irgendwann wird man auch blind vor diesen Situationen danach. Und dass dies nicht passiert, dass man nicht so desensibilisiert wird, ist ganz wichtig, die Nachbesprechung.
Wahnsinn, genau dieses Vermeiden der Desensibilisierung. Finde ich ganz, ganz, ganz starke Message. Was entgegne ich den PatientInnen, welche mich auf dieses Machtverhältnis, das gerade entstanden ist oder entsteht, aufmerksam machen? Ich habe da auch ein konkretes Beispiel. Das habe ich auch erlebt in der Fixierung mit einer Patientin, welche mich darauf, also die hat mich darauf aufmerksam gemacht. Sie sitzen hier am längeren Hebel. Ist ja klar, sie haben es einfach oder auch in einer weniger gewaltvollen Situation, weniger offensichtlich. Ein Patient meinte auch mal zu mir, als er mir sein Leiden von Suizidalität geschildert hat: Ach Schwester, Sie können ja nach Hause gehen. Und das stimmt, ich bin in einer komplett anderen Position. Also, was mache ich, wenn denn meine PflegeempfängerInnen das ansprechen?
Auf jeden Fall ernst nehmen, das akzeptieren, weil es ist für gültig erklären, weil diese Wahrnehmung ist gerade so. Und sie abzusprechen, dann nur den Patienten davon zu entfernen, dass er mir dann wirklich sagt, was in ihm vorgeht, dass ich das wirklich also klar benenne, okay, das ist gerade so und sie haben auch völlig recht, ich darf nach Hause gehen. Und sie haben auch recht, ich bin am längeren Hebel, auch wenn das keine schöne Formulierung ist, aber es ist so. Und wenn man ihnen das abspricht, dann fühlen sich die Patienten vielleicht nicht ernst genommen oder würde ich mich in dem Moment nicht ernst genommen fühlen. Also den Patienten zuhören, aktiv zuhören und versuchen, vielleicht dahinter zu erkennen, was für Bedürfnis liegt denn da, was für Gefühl liegt da, abzufangen, okay, sie sind gerade wütend oder sie sind gerade überfordert, dieses Gefühl nehme ich gerade wahr und sie äußern das so. Haben sie denn vielleicht eine Idee, wie diese Machtlosigkeit vielleicht anders sein könnte? Wie kann sich das denn verbessern? Wie könnten sie das Gefühl haben, mehr Autonomie zu erleben? Wenn zum Beispiel dann dieses am längeren Hebel sitzen oder wenn das nach Hause gehen, ist natürlich ein ganz sensibles Thema, besonders bei Suizidalität, dass man so erkundet, woher kommt Gott dieser Impuls und warum hat er Gott das Bedürfnis, mir das zu sagen? Ist er vielleicht oder fühlt er sich mir irgendwie auch verbunden, dass ich sage, okay, vielleicht bin ich Gott der richtige Gesprächspartner, vielleicht folgt da noch irgendwas. Also auf jeden Fall aktiv zuhören und wenn es dann sogar wirklich in die Richtung geht, dass das eher mehr beschäftigt oder viel beschäftigt, eine Pflegediagnose theoretisch damit erstellen und dieses Thema auch mit Patienten.
Verweis auf die Pflegediagnostik. Wichtig, wichtig, wichtig. Ja, auch ich höre raus, ich achte auf die Ebenen des Patienten. Was sagt er über sich? Was bezweckt er bei mir mit der Aussage? Was sagt das über unsere Beziehung aus? Toll, finde ich sehr, sehr, sehr erleuchtend. Wie hat sich denn deiner subjektiven Auffassung nach der Umgang mit Gewalt oder auch die allgemein der Umgang mit Gewalt gegen Patientinnen innerhalb der letzten Jahre verändert?
Gott sei Dank sehr viel. Gott sei Dank sehr viel. Es hat schon angefangen damit, dass die Patienten mehr Rechte haben. Sie werden nicht mehr als diese, in Anführungszeichen, Insassen betrachtet, sondern sie sind ein mit Respekt zu behandelnder Mensch mit seiner Erkrankung. Das ist ja ganz wichtig, dass wir inzwischen akzeptieren, dass ein Mensch, besonders mit einer Sucht- oder Abhängigkeitserkrankung und anderen psychiatrischen Erkrankungen, ein Recht darauf hat, erkrankt zu sein. Es ist nichts, was er sich zu Schulden kommen hat lassen, sondern diese Ansicht verändert sich gerade. Er hat ein Recht darauf, krank zu sein, und er hat ein Recht darauf, Symptome zu zeigen. Das heißt, es geht mehr zu diesem Pro-Patient und nicht mehr dieses Ich versperre. Und gleichzeitig verändert sich ja unsere Sprache. Also wir haben, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, wir haben gewisse Möglichkeiten, unsere Sprache zu verändern. Das hat sich jetzt auch sensibilisiert die letzten Jahre, Gott sei Dank. Bedeutet also, es hat sich allgemein die komplette Psychiatrie verwandelt, sich gerade mehr zu diesem adhärenten Verhalten zu fördern von Patienten, ein gemeinsames Besprechen seiner Ziele und nicht zu sagen, das ist für dich wichtig und ich entscheide, was richtig ist, sondern der Patient entscheidet.
Interessant. Ich bin noch nicht so lange in dem Feld, deswegen kann ich das noch nicht beurteilen. Deswegen interessiere mich sehr über deine Beobachtungen. Dann kommen wir auch schon zu unserer Abschlussfrage. Was möchtest du denn Fachpersonen im Gesundheitswesen zum Thema Gewalt in der medizinischen Versorgung auf den Weg mitgeben?
Auf jeden Fall, dass es tagtäglich Thema ist, leider noch. Aber wir sind in der Position, dass wir es verändern können. Wir sind sogar in der Pflicht, weil wir sehen die Gewalt, wir sehen sie jeden Tag. Und wir als Fürsprecher des Patienten sind in der Pflicht, diese Gewalt sichtbar zu machen und zu verändern. Und man muss sich einfach bewusst sein, und das muss ich auch jeden Tag noch in der Situation, dass egal, ob was für, ob es in Anführungszeichen kleine Gewalt oder große Gewalt von Fixierung oder dem Anbieten von Medikamenten oder die Bezeichnung, ich hoffe, er hat es jetzt verweigert, die Medikation, das ist ja ganz viel mit Sprache, dass das dieses, also Gewalt verschafft niemals Respekt oder Wertschätzung, sondern immer bringt nur Angst oder Wut oder Unverständnis beim Patienten. Und es gibt nie etwas Gutes für die Beziehung. Beziehungsarbeit ist die Grundlage unserer Arbeit. Und wenn Angst und Wut dann dabei ist, misslingt Genesung. Das funktioniert nicht. Bedeutet also, Gewalt oder keine Gewalt auszuüben, ist der Grundstein dafür, dass man Beziehungsaufbau mit dem Patienten machen kann und dass er genesen kann. Und in dem Sinne eigentlich tagtägliches Thema, an dem man arbeiten sollte.
Absolut. Und ich würde ganz gerne an die auch noch was mitgeben an unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Fehlerkultur, was du uns auch so toll vorhin erklärt hast. Unbedingt eine offene Fehlerkultur. Wir sind ja nicht nur Vorbilder für die Lernenden in unserem Berufsfeld, sondern auch interprofessionell und auch für die PatientInnen, vor allem in der Psychiatrie. Unser Umgang sagt wahnsinnig viel aus und das prägt die Leute ganz stark. Wenn ich nun als Pflegefachperson, die ja chronisch in der Übermacht sitzt, in der Psychiatrie, gerade auf einer beschützenden Station, wenn ich auf meinen Empfängerinnen zugehe und mich entschuldige für den Ton, den ich gewählt habe, in einer Situation, in der ich angespannt war, in der ich vielleicht auch auf meiner persönlichen Ebene genervt war, weil ich nicht über Zigaretten diskutieren wollte. Das passiert. Das ist dann, rutsche ich aus meinen professionellen Schuhen und das passiert. Und es passiert auf einer kleineren oder einer größeren Ebene. Das thematisieren. Wir sind Vorbilder untereinander für die Lernenden, für die Patientinnen und wir lernen aneinander. Also Fehlerkultur. Unbedingt, unbedingt. Das war mir noch ganz wichtig, weil das mir auch sehr imponiert hat, als du mir das erklärt hast. Gehst du damit?
Ja, unbedingt.
Dann kommen wir auch schon dem Ende zu. Ich habe noch kurz einen Tipp für einen weiteren Podcast, und zwar nämlich vom Demenz-Podcast gibt es eine Doppelfolge zum Thema Gewalt in der Pflege. Sehr interessant, werden auch unterschiedliche Präventionsmodelle und aktuell laufende Projekte deutschlandweit erläutert. Und ich muss auch noch kurz einen rückwirkenden Disclaimer aussprechen. Wir haben ein bisschen bunt gegendert oder nicht gegendert. Also wir wollen geschlechterunabhängig alle unsere Hörerinnen und Hörer ansprechen, genauso wie die pflegeempfangenden Personen. Genau, da haben wir gar keine Absicht dahinter. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ganz besonders bei Frau Randl für ihre fachliche Expertise und ihre Perspektive.